Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Ja, herzlich willkommen zu Wer A-Saft muss auch O-Saft, der Podcast der zwei, des Comedians und des Anfänger-Comedians. Der Profi ist nämlich gerade auf der Biennale, auf der anderen Seite, auf meiner Seite hier Freeze, auf der anderen Seite Simon Pierce.
Yes, day, aber ich bin auf der Berlinale.
Ach, Berlinale, meine ich doch, Entschuldigung.
Biennale ist mein München. Ja, und auch in Venedig und so, das ist aber für Kunst.
Ja. Eher. Oder auf Darkroom-Partys, wo einer daneben, ach, das ist jetzt. Der hat dann zwei Arschlöcher, das wollte ich damit sagen, egal.
Das sagen auch manche Leute über uns.
Ja.
Biennale.
Biennale. Das ist so wie die wie heißen die zwei Tenöre? Nee, die heißen drei Tenöre, verdammt,
die
egal.
Erstens heißen die zwei Tenöre drei Tenöre. Aber von denen heißt auch keiner irgendwas mit Anal.
Nee,
Placido so Domingo, Luciano Pavarotti und der dritte weiß ich gerade nicht. Carreras, Antonio Carreras oder sowas. Irgendwas mit Autos.
Ich wollte zum Ausdruck bringen, so dass quasi man nennt uns nur noch so wie die drei Tenöre, nennt man nur noch drei Tenöre, so nennt man uns nur noch die zwei Arschlöcher, aber halt hochgestochen, also Biennale. Naja. Es war ein Versuch wert.
Das können wir doch mal wieder abspeichern und in den Mülleimer werfen. Aber
richtig,
danke.
Das kommt ab. Obwohl ich das Herausforderung angenommen, ich baue das in ein Bit ein, sodass es funktioniert. Wahrscheinlich geht das.
Ich bin gespannt.
Ja, ich glaube, ich mach's nicht.
Ich werde dann als einziger lachen.
Ja, aber apropos Impro, ich hab ja diese Woche zum ersten Mal, also ich habe das erste Set überhaupt geschrieben, wo ich so ein bisschen echten Crowdwork quasi auch drin geplant habe. Natürlich habe ich mir
es klingt geil, sorry, ich weiß, was du darauf hinaus willst. Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche, aber ja. Der Satz klingt geil. Apropos Intro, ich habe diese Woche das erste erste Set geschrieben. Aber ich weiß, Entschuldigung.
Ja, wo halt quasi eine Stelle ist, in der ich Crowdwork mache quasi, wo ich einfach so ein bisschen ins Publikum reinfrage und auf die Reaktionen antworte. Weil ich hab's mittlerweile vorerst ja auch abgespielt, also das ist quasi abgespeichert. Das ist das Erste, was ich auch ziemlich jetzt wirklich auf fast allen Bühnen in München gespielt habe, bis auf eine, glaube ich, auf allen Bühnen gespielt habe. Und mit dem ich zum ersten mich auch richtig wohlfühle, weil das ist halt, ich kann sagen, das ist Pipi-Kaka-Thematik einfach. Pipi-Kaka funktioniert einfach immer, weil es jeder relaten kann so. Und ich rede sehr detailliert auch über Vorhäute und frage im Publikum verschiedene Vorhaut-Zustände, Typen ab, genau, und Wissen über Vorhäute und so, wo ja. Sich natürlich sehr viel ergibt, aber natürlich weißt du auch ein paar Antworten, die kommen halt einfach immer so, ja, natürlich kommen auch welche, die nicht kommen, die nicht erwartet sind, zum Beispiel hatte ich am Dienstag bei Entgleist hatte ich einen, wo ich halt gefragt habe, ja, du bist beschnitten, okay, und warum? Ja, es war irgendwann billiger als eine Pilzcreme. Und er schon eine Antwort, wo du natürlich nicht mitrechnest, aber es war ganz geil. Da habe ich dann irgendwie gemeint, so, ja, okay, erzähl mir mehr von deinem Sexleben, so, das interessiert mich jetzt. Und das Witzige war, waren die schon mal
und wie war dein Thailand-Urlaub sonst noch?
Ja, der wäre noch besser gewesen. Ja, du bist halt natürlich routinierter, der wäre besser gewesen. So. Aber das Geile war, dass das wäre deswegen böse gewesen, weil der Sven Günzel, der das veranstaltet und auch moderiert, der hat genau den Typen mit seiner Frau vorher, der hat in der Pause quasi so ein bisschen Prism is a Dancer von Böhmermann adaptiert, also so Leute, die bei Facebook zugesagt haben, gestalkt, als Profil gestalkt und dann Namen aufgerufen und dann ein bisschen was ausgeplaudert, was er halt auf der Facebook-Seite gefunden hat. Und genau der war mit seiner Frau da, die waren frisch verheiratet. Deswegen wäre die Antwort so, und wie war der Thailand-Urlaub so neben seiner Frau? Das ist richtig böse gewesen.
Ja, wird doch interessant, ob die Frau von den Pilzcremes wusste.
Ja, genau. Das habe ich zum Beispiel gesagt, so wie ich mitbekommen habe, seid ihr frisch verheiratet, dann hat sich das mit dem Pilz ja wohl mittlerweile erledigt. Oder ihr habt die Beine noch, steckt euch seitdem, regeln wir das gegenseitig an. So. Das war auf jeden Fall so ein Ekellacher, so alle so, oh, das ist halt, ein bisschen zu viel Detail, aber es war lustig.
Also über Inhalte von Vorräten, ich kenne mich ja nicht aus mit dem Thema, ich bin in Afrika trägt man keine Mützen, sage ich immer.
Ja, du bist beschnitten, das wusste ich nicht. Was, du bist beschnitten, echt?
Ja.
Ah, okay, das zum Beispiel, was war der Grund?
Ich war sehr jung, deswegen weiß ich nicht mehr. Es war weich und es war, nee, Quatsch. Ich wollte gerade einen Witz machen über den Hintergrund in dem Operationssaal. Ich glaube, dass das tatsächlich was mit einer Phimose zu tun hat. Ich weiß ja nicht, ob
eine Vorhautverengung.
Genau, ich glaube, aber das ist quasi eine prophylaktische Maßnahme war, weil der Papa selbst, geil, ich rede tatsächlich über die Vorhaut meines Vaters in Minute 5, glaube ich, das hatte. Und es natürlich in Nigeria noch ein bisschen, wahrscheinlich noch ein größeres Thema war. Also da, wir kommen wieder zum Bar Mitzwa-Abend, stimmt, das hatten wir doch schon mal.
Ja, stimmt, das hatten wir nicht im Podcast, das hatten wir live bei Quatsch Comedy Club, beim Rauchen hatten wir das.
Ach, tatsächlich, stimmt, denn beim Mitzwa-Abend, wenn die Rabbiner in der Hochphase so viel Beschneidung machen, dass sie sowas haben wie ein Tennisarm, ne? Ich habe dann gemeint,
das heißt Bar Mitzwa. Glory Hole zum Beschneiden haben quasi, wo du nur so reinhast und dann wird abgehackt und du hast dann noch einen drauf gesessen und gesagt, hinten ist einer, der hackt die ganze Zeit, ich hab schon Bar Mitzwa-Abend. Das war lustig, es ist aber Situationskomik.
Muss man dabei gewesen sein.
Muss man dabei gewesen sein.
Das ist nicht antisemitisch. Muss man dabei gewesen sein.
Nee. Ja, auf jeden Fall, genau.
Ja, genau, dann habe ich das halt so einfach so mitbekommen. Ich finde es auch gut. Ich mag meinen Penis, aber ich kenne es halt auch nicht anders. Deswegen.
Ich habe eben auch so die Frage, die ich in den Raum stelle, so, ich weiß das ja, die Funktion von der Vorhaut kenne ich nicht genau, ob das irgendwie daran liegt, dass da keine Käfer reinkrabbeln und so. Ich weiß es also wirklich nicht so. Habe ich auch gar nicht recherchiert. Ich finde es ganz gut, ein bisschen Unwissen da drin zu lassen. Und was noch böser war, ich hatte am Donnerstag hier im Gasteig ein Open Mic auch, das relativ neues Catchphrase Comedy heißt. Das macht der Albert.
In der Blackbox oder wo?
Im Pixel, in diesem ganz kleinen Raum, wenn man von dem Hof zur S-Bahn geht, diesem Innenhof beim Gasteig, auf der rechten Seite ist so ein ganz kleiner Raum, da passen 20, 30 Leute rein. Aber ist ganz cool eigentlich mit so einer offenen Fensterscheibe. So Publikum ist halt ein bisschen durchwachsen. Also das ist halt sehr viel so Gasteig-Publikum, das da zufällig vorbeigelaufen ist und gesagt hat, aha, gucken wir mal an. Also auch so Ü50, 60 Generation. Und unter anderem, also ich frage halt eben so rum, wer beschnitten ist und so. Und unter anderem war einer da, der saß ganz hinten rechts und hatte so ganz weiße Haare, also war schon etwas älter und hatte vor allen Dingen so eine verbundene Nase, so einen Verband auf der Nase, was
ein bisschen so ein Atempflaster quasi. Schon.
Ja, genau. Und ich habe so rumgeschnitten, wer ist beschnitten, und der hat sich zum Beispiel gemeldet und ich habe leider viel zu schnell reagiert und habe gesagt, ich meine übrigens nicht Nasenhaare. Und das war so böse, weil Gott sei Dank hat der selber drüber gelacht, aber ich habe in dem Moment gedacht, der war jetzt ein bisschen zu böse, so. Aber hatte Gott sei Dank selber auch drüber gelacht. Also das, meine ersten Impro-Erfahrungen hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Auch wenn das für mich eine krasse Anspannung ist nach wie vor.
Es ist ja immer eine Anspannung. Also du hast natürlich, irgendwann hast du so deine, wie sagt man, deine Pappenheimer quasi, also wo du weißt, okay, deine Standardsprüche wie beim Freestyle-Rappen, so du weißt wenn das Wort Reziprok in meinem Kopf kommt, habe ich halt drei Reime dafür, geiles Wort, weil da hätte, glaube ich, jetzt keinen Reim dafür. Aber trotzdem, du weißt halt nie, was passiert. Ich meine, es war bei mir auch in Wuppertal da letzte Woche, in Wuppertal, als ich moderiert habe bei Nightwash, da hatte ich ja, glaube ich, schon drüber gesprochen, war es ja auch so, da bin ich raus, wollte eigentlich nur komplett Freestyle im ersten Set. Und habe halt dann das Pärchen gehabt, die immer nur mit Blicken geantwortet haben. Und diesen anderen, der eben, wo immer noch nicht klar war, ob der besoffen war oder halt echt geistig irgendwie zurückgeblieben, tatsächlich, genau. Was einem dann den Wind aus den Segeln nimmt. Weil du dann, wenn du dann zweimal so quasi aufläufst, dann musst du echt cool sein, dass du sagst, okay, ich zieh trotzdem weiter durch. Und auch mir fehlt da dann die Coolness. Weil es ist natürlich immer noch was anderes, ob du das in deinem Solo-Programm machst, wo du die Leute, also wo sie tendenziell eh wegen dir herkommen und du hast die dann schon quasi für dich bespielt, ja. Und wenn du bei einem Open Mic das natürlich machst, dann sind die nicht explizit für Freesets gekommen und kennen dich auch noch nicht. Du hast eh nur diese kurze Zeit auf der Bühne. Und dann ist es nicht,
wie sie was einordnen können.
Genau, auch und so. Genau. Also dann ist es nochmal spannender. Deswegen ist es immer so. Irgendwann ist man natürlich generell einfach entspannter.
Und schlagfertig und so, ja. Ich habe da letztens auch, apropos, da habe ich mit dem Anusche auch wieder kurz, auch ein Comedian aus München, kurz, wir müssen das irgendwann mal länger machen, weil ich finde es ein interessantes Thema, aber eigentlich habe ich das für mich quasi im Kopf, in meiner Welt schon durchdiskutiert für mich. So gerade eben dieses Relatable und die Diskussion, das lese ich auch in Comedy-Foren immer wieder so, der eine sagen, ein gutes Comedy-Set muss immer und überall funktionieren so und die anderen sagen halt nicht und so, ja.
Das ist ja die neue, also die ist nicht neu, die Diskussion, aber die brandet gerade so auf in den ganzen Gruppen auch, ganz komisch.
Ja, ganz komisch, weil ich finde es so, eigentlich ist es, also wenn man sich ein bisschen schon länger mit Kunst in jeglicher Form beschäftigt, gibt es die gleichen Unterteilungen immer irgendwie. Also ich vergleiche es für mich natürlich als DJ, das Game habe ich halt durchgezockt so, da kenne ich halt quasi alle Pros, wie das fürs, was für Gründe und warum und wie. Und da ist für mich zum Beispiel auch ganz klar die Parallele. Ich kann als DJ zum Beispiel, da bin ich so gut mittlerweile, ja, das weiß ich, da habe ich auch immer meine Erfahrung. Du kannst mich vor egal welches Publikum spielen und theoretisch komme ich irgendwie durch. So, ja. Die hatte ich nicht immer natürlich, das habe ich mir erarbeitet und so. Und das ist natürlich auch eine Repertoirefrage, in wie viel verschiedene Szenerien man sich auch reingedacht hat und reingearbeitet hat, musikalisch und so. Obwohl, nee, ein Schlagerpublikum zum Beispiel würde ich versagen, weil ich habe kein einziges Schlagerlied.
Das ist genau die Frage. Also das ist tatsächlich eine ganz gute Analogie, weil natürlich, du wirst dann auch für die richtigen Veranstaltungen gebucht, in Anführungszeichen. Genau. Dich bucht halt keiner für einen Tanztee. Wir hatten ja Kaffee und Grooven, aber das ist ja die Frage als Comedian auch so. Wie sehr machst du dein Ding? Und wie sehr gehst du aufs Publikum ein? Und ich glaube, das ist eben, die Wahrheit liegt wie immer so ein bisschen dazwischen. So, du musst schon bei deinem Set, also deinen Stil irgendwie behalten, aber gerade auch, wenn du halt merkst so, und das ist dann wieder auch eine Erfahrungssache, okay, die Nummer geht halt hier nicht, dann brauchst du die auch nicht mehr durchprügeln, wenn du was anderes hast, sondern kannst halt dann abbiegen und sagen, gut, dann ich spiele jetzt im Sinne der Show, vor allem wenn es eine Mixshow ist, spiele ich halt so, dass es für die Leute ein schöner Abend wird und ich mir trotzdem treu bleib. Aber ich höre halt auf über vor heute zu reden zum Beispiel, sondern mach halt meine bisschen safere, bravere Nummer, wo halt jetzt gerade mal explizit keine Vorhäute drin vorkommen und keine Scheidenpilze. Aber ich weiß, du hast...
Ja, und es ist auch immer die Frage, wo man hin will und wie man sich quasi selbst auch als Marke, nennen wir es mal so, aufbauen will.
Genau.
Also beim DJing zum Beispiel habe ich es ja auch so, du kannst natürlich Mainstream-mäßig, ich finde, Mainstream wird immer gleich, da sind Leute ganz schnell so Abwehrhaltung, als wäre das was Schlechtes, das sehe ich gar nicht so. Mainstream ist gute Mainstream-Musik ist für mich zum Beispiel musikalisch Königsdisziplin. Mhm. Ja? Also schlechte Mainstream-Musik gibt es auch und es gibt Schlager und so. Das gibt natürlich auch Sachen, die sind einfach nicht anspruchsvoll, bedienen dieselben Themen, die schon 100.000 Mal da gewesen sind, dieselben Harmonien, die schon immer da gewesen sind. Noch dazu sind sie nicht sonderlich experimentell oder neu, innovativ von den Sounds, die verwendet werden. So,
die folgen halt immer nur dem Publikum. So
genau.
Spaghetti so, Bolognese. Auf ewig.
Ja, genau. Ja, genau. So. Das aber in gut zu machen, also Popmusik, also gleichzeitig eine große Schnittmenge zu erreichen und trotzdem innovativ zu sein, das ist schon die größte Schwierigkeit. Also, weil es gibt zum Beispiel ganz wenige Themen, die überall relatable sind. Deswegen ist Popmusik ganz oft Liebe als Thema. Weil kann jeder relaten. Jeder kann es nachvollziehen.
Jeder liebt oder liebt so. Gerade eben oder wird gerade nicht geliebt.
Genau, ja, genau, so. Also, das heißt, so ein Thema kann jeder relaten und es gibt halt einfach nur so eine Handvoll Themen, mit denen du quasi wirklich alle erreichst. Und deswegen ein neues, innovatives Thema oder ein Thema, diese wenigen Themen, die es gibt, nochmal neu zu behandeln und von einer neuen Perspektive, ist natürlich umso schwieriger, ja. Also, da innovativ und krass zu sein. Deswegen finde ich gute Popmusik, Michael Jackson, bestes Beispiel, Königsdisziplin, so. Keine Frage. So, also, nichts Schlechtes, also Popmusik, aber gut zu machen, Königsdisziplin. Davon bin ich zum Beispiel jetzt im Comedy-Bereich, sehe ich das auch so ähnlich, so, ja. Davon bin ich zum Beispiel weit entfernt, far away. So, brauche ich auch gar nicht erst versuchen, weil da muss ich erst mal rankommen, so viel Erfahrung zusammen, um das hinzukommen. Was ich aber jetzt kann, so, ich kann mir einen bestimmten Stil schon mal ein bisschen, eine bestimmte Szenerie zum Beispiel präferiert für mich raussuchen, aber dafür spezieller zu sein, so, ja. Und da eckt man natürlich an und da funktioniert man nicht überall so, aber andererseits kann man so sich quasi auch schon mal irgendwie einen bestimmten Ruf oder bestimmte Marke und in Erinnerung bleiben, weil das war der, also jetzt auf den Open Mics, wo ich gespielt habe, das ist auf jeden Fall, ich habe so explizit über vor heute geredet, das ist danach ein Gesprächsthema. Thema noch
bleibt,
ist.
Ja. So, weißt du, ja, vor allem, also du hast ja ganz recht, es ist ja bei mir auch ähnlich, ich der jetzt natürlich auch dann immer in Solo oder Soli denk, so, es bringt mir ja nichts, wenn ich mich so dem Publikum anbiedere. Also zum Beispiel meine Gagdichte, was ja immer. Ich bin halt so kein Pointenfeuerwerk. Es wird mir nichts bringen, wenn ich mir jetzt einfach da, einfach so, weil ich jetzt nur einen 7-Minuten-Auftritt habe, wo halt viele Leute sind, und mir sage, hey, dann lasse ich mir jetzt einfach irgendwie fremd irgendwelche Gags reinschreiben, weil dann kommen die Leute in mein Programm und ich muss ja den Leuten so ungefähr grob zeigen, wie es bei mir aussieht, dass sie dann auch wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie dann kommen. Also klar, kann man sich da dann, auch da ein bisschen, ich habe halt jetzt meine kürzeren Sets für Quatschclub und so, die habe ich jetzt ein bisschen pointenlastiger mir zusammengedampft quasi, weniger lange Prämissen, aber im Endeffekt muss es trotzdem bei mir treu bleiben. Das ist ja ähnlich wie bei dir beim Auflegen. Ich weiß, ich hatte mal eine Diskussion mit einer Freundin, da hast du für auf einer Sony-Veranstaltung aufgelegt. Ja. Und da warst du aber auch schon eine Marke als DJ. Also du warst jetzt nicht DJ Markus, den sie halt einladen und kannst du hier die Playlist wie auf einer Hochzeit, spiel bitte das. Genau. Und da habe ich mit ihr diskutiert, weil sie meinte, sie fand es dann irgendwie blöd, weil halt Leute von Sony dann zu dir kamen, also zu dir jetzt Freeze, und sich halt meinte, ja, kannst du mal das und das? Und du hast halt gesagt so, nee, ich hab mir was überlegt für den Abend. Und ich meinte, ja, ich kann Freeze da aber schon ein bisschen verstehen, weil er ist eine Marke und er ist ein Künstler. Als DJ, das sehen ja manche Leute, also du bist ja nicht nur Dienstleister und er hat den Abend sich gebaut, dass du dann natürlich mal siehst, okay, scheiße, auf Trap fahren die nicht ab, dann lasse ich das halt weg. Das ist aber dein Job. Das mach ich sowieso, und nicht Spiel Lied A, Lied B, Lied C, weil der A&A XY will das halt so haben. Und das ist tatsächlich genau ähnlich wie eben auf der Comedy-Bühne. So, du kannst dich so ein bisschen anpassen dem Publikum, aber halt nicht anbiedern. Du bist jetzt nicht der Hofnarr. Wir wollen aber, dass jemand jongliert. Dann fange ich aber nicht zum Jonglieren an, weil ich bin jetzt ein Kies.
Ja, und das ist auch so, also ich verstehe das auch schon, dass gerade beim DJing ist es zum Beispiel auch so ein Ding, in dem Moment, wo ich halt auch schon ein bisschen eine Marke mir erarbeitet habe, kann ich halt in so einem Abend mir meine Marke kaputt machen, weil die Leute dann sagen, aha, der macht jetzt auf einmal sowas, jetzt finde ich den nicht mehr gut. Ja. So, das heißt, ich bin dann auch quasi ein bisschen gezwungen, mir treu zu bleiben, weil die Leute ja auch so eine Erwartungshaltung haben zum Teil. So. Und ich finde, gerade bei Comedy oder bei selber Musik machen, ist es auch eher, sobald man dann quasi eben versucht, eine breitere Schnittmenge zu haben, schränkt man sich ja selber auch ein in seinem kreativen Tun. Mhm. Das ist halt auch, das ist ja immer ein bisschen ein Kompromiss, den man eingehen muss. Ich selber würde noch viel härtere, bösere Sachen machen, weiß, aber da finde ich dann noch weniger Leute, die das gut finden.
Ja, aber das ist ja, also, das ist ja dann dein Ziel quasi, dass du dich dahin arbeitest, weil man sollte natürlich prinzipiell natürlich unter Einschränkungen schon mit Zeug auf die Bühne gehen, was man tendenziell selber witzig findet, finde ich.
Ja, klar,
und natürlich. Und du, weil, weißt du, willst, ich denke mir auch manchmal, also ich kriege ja auch oft zu hören, eigentlich von allen Kollegen, dass ich halt, ich glaube, die mögen mein Zeug schon, die meinen, Simon, du bist, also Ingmar hat mal gesagt, du bist der witzigste Mensch, witzigste Backstage-Comedian Deutschlands. Das hat Ingmar Stadelmann gesagt. Und das ist erst nicht der Einzige. Weil ich halt natürlich, ich bin dann schon auf der Bühne manchmal, weiß nicht, ich habe natürlich meine Themata und ich habe halt meine Stories, das schränkt mich dann ein. Und bin dann auch zu brav. Also ich habe auch lange gebraucht, bis ich mal wenigstens in meinen Crowdworks dann ein bisschen schmutziger wurde, weil es dann doch immer so ein bisschen so Schwiegermamas, wie heißt es, Schwiegermutters Liebling oder so.
Schwiegersohn,
Lieblingsschwiegersohn. Ja, genau so. Ja. Obwohl eigentlich es eben anders geht. Und es ist echt erschreckend. Mir hat auch, Felix hat mir auch mal geschrieben, so, weil wir halt auch mal zusammen in München unterwegs waren länger und uns ja auch schon ein paar Mal getroffen haben, meinst du, ey Simon, ich würde echt mit dir mal gerne das Projekt angehen, wenn du das, was du so im Privaten auf die Bühne, also er hat auch mal, er hat das auch mein Special geschaut, er findet das cool, aber wenn du das so wärst, so das auf die Bühne bringst, was du so im Alltag schaffst, wäre halt Killer.
Ja, absolut.
Und er meinte so, ich will jetzt nicht vermessen klingen, verstehe mich nicht falsch, aber er wird da eigentlich gerne mal mit mir rangehen. Also Felix, ich bin bereit. Fürs dritte Programm. Was ja auch wieder krass wäre, weil dann verliere ich mein, dann verschrecke ich mein Publikum.
Ja.
Ich habe, apropos Felix Lobrecht, ich mache jetzt Werbung für ihn in unserem einflussreichsten Podcast der 17- bis 18,5-Jährigen unter 1,35, die Linkshänder sind, aber auf rechts umtrainiert wurden. Ich habe irgendwie neulich, weil eine Bekannte von mir wollte unbedingt Karten für Felix noch haben, der ausverkauft war, in Kempten, glaube ich, oder so, in der Nähe von München. Und hat mir geschrieben, bitte, kannst du da was machen, irgendwie den mal fragen, weil bla, es wäre super wichtig und so. Habe ich ihm halt geschrieben, so, kannst du da irgendwie noch reinbringen? Er so, ja, kein Ding, aber Gut, dass du eh da bist, weil ich würde gerne, also unsere Familie, meine Familie jetzt, würde er gerne einladen, weil der am 20.04. in der Olympiahalle in München noch einen Zusatztermin spielt und halt da gerne wieder mit uns irgendwie danach auch abhängen würde. Ich sehe, ja, cool, geil, komme ich auf jeden Fall. Und dann so zwei Stunden später habe ich es der Lisa, also meiner Freundin, gesagt, so meiner Verlobten, und habe dann nochmal in die WhatsApp geschaut wegen am Termin. Und dann habe ich so gelesen, Moment mal, da steht ja Olympiahalle und nicht Zirkus Krone. Ja. Und der Typ spielt halt jetzt drei Zusatztermine mit 2 Monaten Vorlauf, was nicht viel ist.
Nichts ist,
ja. In der Lanxess Arena in Köln, in der, ich glaube, in Hamburg, ich weiß nicht, wie das da heißt, Barclay Arena oder so, und eben in der Olympiahalle in München. Alter, das ist richtig krass, ey. Also das sind halt jeweils 14.000 Tickets und da haben halt andere Leute, machen da natürlich ein Jahr Vorlauf oder sowas. Und der, ich glaube, dass es funktioniert bei ihm. Ich hoffe es auch sehr für ihn, aber es ist, ey, das ist halt echt Champions League. Ja, aber weißt du was, ich spiele noch einen Zusatztermin in der Olympiahalle.
Ja, das ist krass. Ja, das ist geil. Also, und er polarisiert ja auch zum Beispiel. Also das ist ja auch irgendwie vollkommen...
Ja, ja, aber der hat sich ja auch, weißt du, bei dem sitzen die Leute... Das ist das Geile. Felix kriegt ja tendenziell dann eher schlechte Kritiken, wenn mal irgendwie noch Kritiker da sind. Ich habe ja... Also ich kriege ja nur gute Kritiken tatsächlich.
Ja.
Es ist wirklich, ich habe fast immer nur gute. Das ist so... Ich habe ein bisschen bezeichnend. Das ist halt mich... Um ich will meine Kunst gar nicht klein machen, aber es ist halt... Felix ist halt echt... Felix musste sich halt... hat sich eben sein Publikum erspielt und auch durch den Podcast. Die wissen halt auch, wie sie ihn dann zu nehmen haben.
Einordnen können.
Genau, wenn er so Sachen sagt.
Das muss ich auch sagen, das haben die von Anfang an, ich habe den Podcast ja zwar erst später entdeckt, aber ich habe mir von Anfang an alle Folgen durchgehört bei denen. Mhm. Und die haben das schon sehr geschickt gemacht und ich glaube, Felix war da schon noch ein bisschen bewusst, dass das eine Chance ist, quasi eben genau das zu machen, dass sie auch, dass er klar seine politische Haltung klar machen kann, dass sie immer wieder über wichtige Themen reden und dadurch jeder weiß, wer er ist, was er für eine Haltung hat, was er gut, was er schlecht findet, weißt du, dass er ein guter Mensch ist und so, um dann auf der Bühne quasi alles sagen zu können, was er will, weil jeder weiß, wie er es einordnen muss.
Ja, jeder so, weiß halt, er ist kein Rassist. So.
Genau.
Der hat ja in seiner Nummer irgendwie so ein, in seinem Programm so eine geile Nummer, wo er irgendwie, wo es darum geht, wie schwer das für so linke Gutmenschen, sagt er doch extra so, sein muss halt, wenn die überfallen werden, so eine Täterbeschreibung, weil die halt eben nicht anecken wollen und alles irgendwie perfekt gegendert und nicht rassistisch. Und er meint so, für mich ist es halt leicht, bei mir ist es automatisch immer ein Türke. Kommt die Polizei, wie sah der aus? Türkisch. Ja, was hat er für Haare? Er hatte türkische Haare. Und das kannst du natürlich nur bringen, wenn du weißt, meine Leute wissen, ich... Ich bin kein Rassist.
Vor allem, wenn du blond und so wirklich in das theoretische, in das optische, in das Nazi-Bild passen könntest. Das
ist noch schlimmer, auf dem Arm 4.44 tätowiert hast. Und 444 ist ja so ein Zahlencode für DDD, also Deutschland den Deutschen. Ich kenne diese ganzen aus meiner, ich habe Angst vor Nazis Zeit, also mein ganzes Leben kenne ich diese Codes. Und er hat es halt, weil es ein Albumtitel von Jay-Z, glaube ich, ist. Ah, okay. Auch mit dem Doppelpunkt dazwischen, aber da dachten halt auch viele so, der Typ, blonde Augen, blaue Augen, blonde Haare, der ist Nazi und hat's noch auf dem Arm tätowiert.
Ja, das ist schon spannend. Also Open Mic ist halt auch immer dieses Einordnen. Und das ist natürlich auch München, was Comedy betrifft, natürlich auch einfach noch ein bisschen hinten ran bei den Amis. Die sind halt schon viel weiter. Also die wissen halt alle schon, okay, das ist halt Comedy. Der sagt auf der Bühne einfach Quatsch. Und das ist nicht jede Geschichte, die er da erzählt, ist eine Geschichte, die er wirklich genauso erlebt hat, sondern großteils einfach komplett frei erfunden. Das ist halt Stand-Up-Comedy so.
Ja.
Und das ist irgendwie halt irgendwie, das ist noch nicht überall ganz klar und dass ganz viele Leute denken, okay, das ist eine Geschichte, die ist gerade wahr.
Naja, überhaupt, das ist auch nicht vielleicht immer 100% die Meinung von dem Typen, sondern es ist vielleicht auch einfach nur ein Gag.
Genau, einfach nur eine Widersprüchlichkeit schön dargestellt und aufgezeigt und so. Das ist einfach. Ich finde aber auch so letztens immer mehr die Diskussion häufiger auch gehört, weil ich bin ja auch definitiv links und ein Verfechter von vielen, also ein aufgeschlossener, keine Ahnung, mit Gender und so weiter. Aber trotzdem finde ich, in vielerlei gibt es einfach tatsächlich gerade manchmal ein bisschen zu weit, was politische Korrektness betrifft. So. Und gerade beim Humor, finde ich, muss man einfach immer noch so böse Sachen einfach sagen müssen, Wahrheiten sagen dürfen und immer das zu sehr Wohlfühlblase ist irgendwie auf jeden Fall auch nicht meins. Ich finde so
ein bisschen auch nicht. Man muss auch eben auch Unwahrheiten sagen dürfen. Man muss auch mal eben einen blöden Gag machen. Du musst dir jetzt keine weiß nicht, schlechten Judenwitze erzählen.
Ja.
Aber
ein gutes Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, Judenwitze zum Beispiel.
Olli Pollack.
Nee, ich meine allgemein, es ist da so zum Beispiel, wie kann man es einordnen? Also wenn zum Beispiel hier Höcke-Jugend, ja? Höcke-Jugend, die Kids von der Höcke-Jugend selber nennen sich Höcke-Jugend. Okay, wenn die sich selber Höcke-Jugend sagen, nennen, nicht lustig. Ja, weil die selber von sich, glaube ich, das als Lobpreisung, haha, wir sind wie die Hitlerjugend, deswegen nennen wir uns wie die Hitlerjugend. Ja. Also wir finden die Werte und so weiter gut und deswegen nennen wir uns so und finden das lustig, weil sie das cool finden. Wenn die sich selber nicht Höcke-Jugend nennen würden und wir aber irgendwann anfangen würden, die Höcke-Jünger Höcke-Jugend zu nennen, dann wäre das genau das Gegenteil von der Aussage.
Dann wäre es Satire, ja.
Genau, dann werden wir sagen, guck mal, ihr seid so rechts, ihr seid wie die Hitlerjugend, haha, so, ja, also ja. Höcke-Jugend. Das wäre das komplette Gegenteil von der Aussage. Und das ist halt, weil es hängt nur davon ab, wer welchen Witz sagt. So.
Ja, ich meine, das ist ja eh immer das Ding. Also wer sagt den Witz und dann noch die Intention und immer die Qualität ist auch immer eine Sache. Also ja, genau. Man darf quasi über alles Witze machen. Dazu, ja. Wenn es auf Augenhöhe passiert oder und Augenhöhe.
Judenwitze auch zum Beispiel, wenn ein Nazi zum Beispiel einen Judenwitz macht, dann erzählt er den aus der Position heraus, dass er denkt, haha, diese Klischees sind wahr über die Juden. So,
ja, oder generell, ich stelle mich über den Menschen.
Ich stelle mich über den, genau. Wenn wir theoretisch einen ähnlichen oder sogar wahrscheinlich sogar den gleichen Witz machen würden, würden wir den aus der Position heraus sagen, dass es Leute gibt, die das für eine Wahrheit halten. Und das finden wir halt lustig, weil es so absurd
ist. Weil es absurd ist, genau.
Genau, also, ja, das ist das Gegenteil auch davon wieder.
Es
so.
Ist immer der Deal, auf den man sich einlässt und es ist immer das Umfeld eben und jetzt nicht, wo du den machst, sondern alles, was eben damit reinspielt. Wer macht den? Was hat er für ein Mindset? Wo geht's hin? Eben, ist es jetzt Sarkasmus oder ist es Stammtisch? Ich mache jetzt Witze über die dummen Bimbos, sage ich jetzt mal, weil die ja dumm sind, genau. Und lacht dann darüber, weil die ja so blöd sind.
Genau. Ja, genau. Ja, das ist halt so. Aber das ist bei noch nicht allen angekommen. Das ist bei den Amis, die sind da schon viel weiter. Bei denen ist
ja,
es
bei den Amis geht's ja tatsächlich auch schon wieder zurück. Also, ja. Das, weil, ich weiß nicht, ob du es mitkriegt, dass so Chappelle und so.
Ja, das hat sich halt erzählt, glaube ich, dass die.
Riesig aufregt, dass der halt von so Unis eingeladen wird oder von so, Verbindungen oder was weiß ich. Und die dem aber jetzt mittlerweile so einen Wertekanon mitgeben, auch in Bezug auf sein Programm, was er dann eben aus seinem Programm nicht sagen darf, weil es politisch inkorrekt sei. Und das habe ich ja in meinen Programmen, in beiden auch so ein bisschen, was immer auch ein schmaler Grat ist, dass ich mich da so ein bisschen über diese überambitionierten, hypertoleranten, wettbewerbstoleranten Menschen ein bisschen lustig mache, weil mir das auch zu weit geht. Also ob es jetzt auch die Nomenklatur eben ist und klar, das N-Wort, No-Go haben wir auch schon mal drüber geredet, aber über die anderen Sachen sich dann immer... So aufzuregen. Ja,
also ich würde mal unterstellen, bei vielen ist es dann einfach irgendwann nämlich auch wieder nur eine moralische Erhebung. Also da geht es dann gar nicht mehr darum, wirklich um die Welt besser zu machen, um das Zusammenleben besser zu machen, sondern es geht dann darum, quasi sich selber noch mehr moralisch über die anderen erheben, um sich selber besser zu fühlen. Und das ist dann, wenn das die Motivation ist. Genau.
Das habe ich eben auch im Programm, diese Toleranzmarathon nenne ich das. Und auch das generell halt dieses Mitleid, hat ja auch so was groß, ja, nach unten reicht man ja die Toleranz natürlich, ja. Ich habe mit denen, irgendwie, das ist ja auch ein Gefühl von Überheblichkeit, so, weil ich aus meiner gesetzten Position gebe nach unten mitleidig, die Hand reiche ich den Menschen da unten, um ihnen zu helfen. Also, es ist echt schwierig, weil Toleranz natürlich was Gutes ist, aber es darf ja kein Wettbewerb werden und man sich eben also unter toleranten Menschen eben dann dieser Battle auch stattfindet. Mich hat der eine mal zurechtgewiesen, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, in Berlin hier bei meinem Solo, weil ich Farbige gesagt habe. Ich sag halt in meinem Programm, nenne ich uns nicht People of Color, also wenn ich da erzähle. Und das finden ja auch schon viele schlimm. Aber ich habe halt Farbige gesagt und hat sich so eine Mitte 50-Jährige mit einer Schwarzhaarige mit einer roten Strähne hat mir reingerufen. So, Farbiger sagt man nicht, das ist falsch, was du da machst. Und ich so, okay, sorry, Astrid, was darf ich denn sagen? People of Color. Und da meine ich so, geil, kannst du das mal für mich übersetzen, bitte?
Okay. Ah, mega.
Schwieriges Thema.
Ja, schwieriges Thema, aber eigentlich für mich ist durchgespielt. Also für mich ist immer relativ klar, ist es manchmal finde ich so in der Kommunikation halt schwierig. Aber
für mich persönlich ist es auch relativ klar, aber ich weiß nicht, wie viel Diskussion du auch hast mit Leuten. Es ist hat halt jeder da eine eigene Meinung dazu und jeder hat so seinen Toleranz-Tanzbereich, wie ich immer sage, sein Bläschen und dann ja, werden mir ja auch Vorwürfe gemacht, ob es jetzt aus der schwarzen Community ist oder eben von irgendwelchen Astrids, die halt mal irgendwie ein halbes Jahr in Tansania gelebt haben und Afrika halt kennen und die ist ja auch nicht böse meinen. Das ist ja das Schlimme, dass man sich eigentlich unter dem, wir sind ja schon auf der guten Seite in Anführungszeichen und zerfleischen uns untereinander, also zerfleischen ist jetzt ein bisschen rabiat gesagt, aber so, lass uns doch mal an das große Thema rangehen, so die dunkle Seite. Apropos, Stichwort Hanau.
Ja. Ach so, da war Attentat, ja.
Also, das ist das Problem. Natürlich muss man im Kleinen anfangen und natürlich braucht es diese vielen Diskussionen, aber man muss sich da nicht in denen verlieren und in Begrifflichkeiten bis ins Tausendstel und irgendwie alle zwei Jahre irgendwie was Neues erfinden, was jetzt politisch korrekt ist. Es gibt Sachen, die gehen halt gar nicht und da darf man und muss man auch kämpfen, finde ich, ob das jetzt eben Jasmina, dieses Problem mit diesem Kölschen, der Bäckerei war, wo die irgendwie da diese Mohrenköpfe mit diesen dicken, Afrikanerlippen, da kann man hin. Ja, aber nicht.
Ich finde nach wie vor, oder oftmals ist es so eine ähnliche Debatte auch wie so Medizin, mein Lieblingsvergleich bei vielen Sachen. Es gibt halt irgendwie eine Symptombehandlung und es gibt halt eine Ursachenbehandlung. Also du kannst, wenn du Kopfschmerzen hast, ein Aspirin nehmen, damit die Kopfschmerzen weggehen. Du kannst aber einfach, in den meisten Fällen reicht es aus, genügend Flüssigkeit, Wasser zu sich zu nehmen und frische Luft und so und wenig Stress, dann kriegst du auch keinen Kopfweh. Ja. Und so ähnlich finde ich es bei so einer Sache auch, dass es halt viel mehr darum geht, das Mindset, erstmal das Verständnis zu haben. Alles andere ergibt sich dann alleine von daraus und dann kann man auch mal vielleicht ein Fett hier mit dem Fried treten und irgendwas sagen, was aber nicht, was irgendjemand beleidigt aus irgendeinem Grund. Wenn aber alle wissen, okay, der Typ ist aber, der hat das richtige Mindset, das war halt irgendwie ein aus Versehen, dann kann man es ja auch niemandem nicht übel nehmen. Also wenn jemand mal was sagt und nicht in jeder Kultur, in jedem Kulturkreis bewandert ist und nicht alles Verständnis für alles und jeden hat und jede Beleidigung weiß aus seiner Position her, manchmal ist es einfach auch nur eine Unwissenheit raus, dann ist es ja trotzdem kein schlechter Mensch und dann ist es ja auch in Ordnung, dass man dann sagt, ach so, okay, cool, sorry, wusste ich nicht.
Ja, stimmt.
Ah ja, okay, habe ich was dazu gelernt? So, alles in Ordnung. Viel wichtiger, nämlich finde ich tatsächlich, dass den Leuten so mehr Selbstreflexion für die meisten Leute vielleicht einfach tatsächlich das Grundlegende ist, dass man so ein Verständnis eher hat. Also diese Symptome,
das finde ich nicht viel wichtiger. Dass man überhaupt das Gespräch sucht und nicht gleich in die Konfrontation geht. Also das nicht mit einem Vorwurf anfängt, also
du bist also Nazi.
Genau, tatsächlich. So, neulich war ich in Köln und mit ein paar Kumpels ein Bier trinken. Irgendwie, ging es erst um Frauen, also um sexuelle Belästigung und Sexismus. Und da hat Benny, ein guter Freund von mir, ganz richtig gesagt: So, er wird nie als Typ, egal wie empathisch er ist, darf er nie behaupten, ich weiß genau, wie das für dich als Frau ist. Man darf sich und sie dann versuchen zu belehren. Und da waren noch natürlich auch weiße Freunde von mir dabei. Und einer hat dann auch so gesagt, so, hey Leute, wir sind alle eins. So, wir sitzen alle im gleichen Boot. Das hat er eben nicht gesagt, sondern wir haben das gleiche Mindset, wollte ich sagen. Wir sind alle eins. Und wir müssen noch gemeinsam schauen, irgendwie Lösungen zu finden gegen die da draußen. Und mein Kumpel hat den dann, ist ihm krass über den Mund gefahren, hat gemeint, halt die Fresse, du hast keine Ahnung, wie das ist als Schwarzer. Und da habe ich gemeint, schau mal, halt die Fresse zu sagen in einem Gesprächsbeginn ist nie richtig. Und vor allem der Typ, der das gesagt hat, meinte das richtig und er hat auch nie gesagt, so, ich weiß genau, wie es für euch Dunkelhäutigen oder was es ich ist. Und aber den dann mit in eine Diskussion anzufangen mit halt die Fresse, der Benny war halt aufgebracht, kann ich verstehen, weil die gleiche Diskussion eben vorher mit einem anderen Kollegen hatte, wo es eben darum geht, so, du weißt nicht, wie es ist, schwarz zu sein. Die hatte ich auch schon mal mit einem Kumpel, so, du, egal wie viele ausländische Freunde du hattest und ob du auch schon mal wegen deiner ausländischen Freunde mit von Nazis verfolgt wurdest oder sowas, du weißt nicht, wie das ist dein ganzes Leben lang. Immer Sticheleien, immer so ein bisschen Angst, auch wenn du in die falsche Kneipe kommst, in der falschen U-Bahn sitzt und so, das ist auch nicht schlimm, nicht als Vorwurf, aber das muss man denen auch klar machen, so, ihr wisst nicht, wie das ist. Ich weiß auch nicht, wie es ist, ein weißer Typ zu sein in Deutschland mit 40, ein weißer katholischer Christ und sich immer das anhören zu müssen, irgendwie diese passiven Vorwürfe dann. Aber die sind halt gerade nicht in der Position, sich irgendwie in eine Opferrolle zu drängen. Aber trotzdem muss man auch da sagen, so ich habe kein Problem mit dir per se. Nicht alle weißen Männer sind böse, aber alle weißen Männer müssen gerade mehr zuhören, als sie senden müssen, weil ihr habt das kleinste Problem gerade in der Welt, in unserer Welt.
Ja. Das Ding ist aber, weil du es ansprichst mit, ich weiß doch ganz genau, das ist eine Phrase zum Beispiel, die sollte jeder für sich versuchen zu vermeiden, weil in fast allen der Fälle, wenn jemand sagt, ich weiß doch ganz genau, meint er genau das Gegenteil davon.
Ja.
Also und Glauben ist das Gegenteil von Wissen.
Ja.
Also ich würde sogar diese Phrase, Glauben heißt nicht Wissen revidieren, Glauben ist das Gegenteil von Wissen. Und meistens sagt man, ich weiß doch ganz genau, dass du das absichtlich gemacht hast. Das ist das Gegenteil. Du glaubst und unterstellst, dass
genau,
er das absichtlich
ich unterstelle
gemacht
dir.
Hat. Und man nimmt diese Phrase, um sich das einzureden, um sich Selbstsicherheit zu erschaffen. Das ist so ein bisschen küchenpsychologisches Geplaudere, aber kannst dir vorstellen, dass man so, wenn man sowas, je häufiger man sowas wiederholt, desto eindeutiger wird es zu einer Wahrheit für einen, obwohl es keine Wahrheit ist.
Ja.
So, das ist eine ganz gefährliche Phrase und es geht nicht nur um Rassismus und sonst was, sondern es geht prinzipiell, kannst du nicht in meinen Kopf reingucken und ich nicht in deinen Kopf. Alles ist eine Interpretation. So, ja. Es ist immer eine Interpretation. So. Und das finde ich viel wichtiger. Und es gibt für jede Form von Vorurteilen zum Beispiel so. Und ich finde, Rassismus ist die plakativste und für viele die eindeutigste und klarste Geschichte, wo man über Vorurteile redet. Aber teilweise ist so ein bisschen auch da eine Doppelmoral bei vielen Leuten. Bei Rassismus ist allen klar, das kann man nicht sagen, das ist ein Vorurteil. Aber Vorurteile allgemein sind wir in der Gesellschaft tatsächlich noch nicht so weit, dass wir unsere Vorurteile noch nicht so alle abgelegt haben, sondern jeder von uns kämpft damit, Vorurteile im Kopf zu haben und immer wieder muss man sich selber daran erinnern, dass das welche sind. Das ist halt so ein bisschen genetisch vermutlich urinstinktmäßig noch irgendwie in uns angelegt. Da muss man immer so ein bisschen dagegen arbeiten.
Ja, Vorurteile und Vorverurteilungen auch.
Vorverurteilungen, genau.
Ich habe irgendwie eine Freundin von mir, hat so eine Insta-Blog quasi, Eltern, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der heißt, geht auf jeden Fall um Eltern. Und da hat die auch irgendwie einen Post gemacht, so, weil sie hat selber dann ein Foto von sich gemacht am Spielplatz mit Kinderwagen und Kippe in der Fresse. Und meinte halt so, okay, erste Assoziation, so asozial. Und dann meinte sie, man weiß aber nicht, was, also ich finde generell auch, das erzähle ich gleich, man weiß aber nicht, was dieser Mutter eben gerade passiert ist. So, vielleicht, also sie schreibt dann so, vielleicht habe ich gerade einen Anruf gekriegt, dass mein Mann und meine Familie, die gerade auf dem Weg nach München wieder waren, gerade beim Autounfall gestorben sind. Und vielleicht muss ich jetzt deswegen gerade leider eine Zigarette rauchen mit Kinderwagen in der Hand. Also das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, weil ich finde in dem Fall zum Beispiel, man kann trotzdem vom Spielplatz weggehen. Aber so generell, du weißt ja nicht,
was... Autofahren ist auch so ein super Beispiel. Autofahren, dann ist man selber auch immer der beste Autofahrer und alle anderen sind Idioten.
Pass auf, jeder Mensch ist der beste Autofahrer.
Ja, genau.
Und jeder Mensch macht, ist mir auch mal aufgefallen, weißt du eigentlich, dass jeder sagt, Bolognese, ich mach die beste Bolognese.
Ja, das ist auch, und da irren sie alle, also außer mir.
Und mir natürlich, weil ich mach die beste und Bolognese.
Apropos Vorurteile und vorher war bei Felix Hubleck, gemischtes Hack, hast du mein Instagram-Post hast du ja geteilt, ne?
Ja, fand ich witzig.
Das fand ich schon ein bisschen spooky. Das war schon witzig, oder?
Ja, vor allem, weil der Tommy auch ich liebe Zwiebel gesagt hat.
Dieselbe Betonung, also wirklich identisch von der Betonung, fand ich schon sauer geil. So.
Ich hab's ihm auch geschickt, er musste lachen, er hat auf jeden Fall ein Lachsmiley zurückgeschickt. Wahrscheinlich saß er gerade in der Bahn, hat gedacht, halt die Schnauze und ich schick mal einen Tränen-Lachsmiley zurück, damit er Ruhe ist.
Sehr gut, ja, aber ich fand's schon sehr lustig, also das so, auch das mit dem grünen Essen so, ich habe auch gesagt, ich esse nichts
Grünes.
Hast
du auf jeden Fall gut geschnitten. Hast du auf jeden Fall gut aneinander geschnitten auch.
Ja, natürlich ist es ein Zufall, aber ich finde es schon ganz geil. Also das ist kein Zufall, das ist natürlich ganz eindeutig, dass einfach gemischtes Hack unsere Themen kopiert.
Ja, das passt. Die werden auch alt und unkreativ, da geht's ganz rapide bergab bei denen.
Ja, das ist furchtbar. Ja. ich habe apropos Spooky, ich habe in letzter Zeit irgendwie bei YouTube bin ich in irgendeinen Algorithmus reingerutscht, wo mir gerade so viel Science
und irgendwie Tierpornos vorgeschlagen werden.
ich habe irgendwie eine Sache, letztens hat mich interessiert, ich bin schon so Astronomie, manchmal finde ich sowas auch ganz interessant und so Lesch, hier
Elias Lesch, oder Peter Lesch, Harald Lesch, ja.
Harald Lesch, da gibt's irgendwas, dieses Ex-Dingsbumstel, das Format, Terra X, Das schaue ich ab und zu auch und so und finde ihn auch ganz cool. Und ja, es gibt irgendwie so, ich habe eins gesehen, das, da haben da mehrere drüber geschrieben und mehrere verschiedene auch so. Ein Phänomen, was letztens neu entdeckt worden ist, also es gibt schon länger, seit 2007 hat man das immer wieder mal gemessen und sozusagen sogenannte Fast Radio Bursts, FRPs, also das sind hochenergetische Radioblitze, die gemessen wurden, die kommen von Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxien, kommen die her. Und man weiß nicht, woher die kommen. Es gibt so verschiedene Theorien. So, es muss so hohe Energie sein, die Dichte, dass zum Beispiel entweder zwei schwarze Löcher kollidieren oder zwei Sonnen, Neutronen, Sterne verschmelzen oder sowas. Irgendwas, wo diese Blitze durch ausgelöst werden. So, dass eben über diese Milliarden Lichtjahre entfernt hier diese Radiobursts gemessen werden. So. Und jetzt habe ich letztens eben wurden mehrere, immer, es hat sich gehäuft und durch die neuen Techniken, es ist immer eher krasser, wie viel neue Informationen gerade in letzter Zeit da irgendwie kommen. Und letztens wurden welche gemessen, die immer wiederkehrend waren und in einem bestimmten Rhythmus. So.
Also wie so ein Zeichen quasi.
Ja, Nee, nicht so. Das ist ein Blitz und dann ist wieder nix über ein paar Tage und dann ist wieder ein Blitz und die würden dann irgendwie so alle vier Tage kam dann irgendwie so ein Blitz so und die haben dann so verschiedene Theorien, dass das vielleicht auch Außerirdische sein können, die das zum Beispiel als Energiequelle nutzen, weil es gibt auch so gibt so Stufen für Zivilisationsstufen, theoretische Modelle. Die erste ist zum Beispiel, dass die Zivilisation alle die komplette Planeten, den sie hat, mit Energie und alle Energie nutzt und erschöpft und so weiter. In der nächsten Stufe gehen sie dann und erschließen zum Beispiel die Sonne, indem sie um die Sonne so wie Satelliten um die Sonne rum so.
So Kollektoren oder wie?
Kollektoren, genau. Und damit dann die Energie bündeln, um sie zu nutzen. So, mhm. Das ist theoretisch heute schon technisch möglich. Ist nur noch nicht so richtig notwendig und kostet natürlich viel und würde lange dauern. Man aber nennt theoretisch das
Photovoltaikanlage. Verrückte Sache.
Ja, verrückte Sache. Aber du weißt, um die Sonne rum halt, um wirklich sie hochzubinden. Und das dann quasi eine andere Zivilisation irgendwo dort, die es als Antriebsmittel nutzt und so.
Ich muss leider unterbrechen, weil ich gerade eine Push-Nachricht von Zeit gekriegt habe. Und aktuell ist die AfD in Hamburg aus der Bürgschaft raus mit 4,7%. Danke Hamburg, wenn das dabei bleibt.
Aus was? Aus der?
Aus dem Senat, Bürgschaft heißt es.
Ach, so. Senat, okay.
Also
ja, cool.
Aus dem Landtag quasi, dieses kleinen Stadtstaates.
Ja, das wünschen wir gleich auch nochmal zu Thüringen, ja. Bei der Gelegenheit. Auf jeden Fall, ich bin eh gleich am Ende. Und da habe ich hieß es dann so, okay, und es wurden eben in letzter Zeit häufiger welche gemessen in einem bestimmten Rhythmus, und zwar alle vier Tage exakt und so weiter. Und das Einzige, was ich mich da gefragt habe, und das hat niemand thematisiert, alle vier Tage gibt's nur bei uns. Nur bei uns sind alle vier Tage, alle vier Tage.
Mhm. Also vielleicht schicken die das auch alle halbe Stunde, also in ihrer Zeitrechnung, wenn sie es rausschicken.
Nee, wenn es bei uns exakt alle vier Tage ein so ein Blitz kommt, ja?
Ja.
Dann kann, das wäre ein extrem komischer Zufall, weil diese alle vier Tage sind nur bei uns alle vier Tage. Diese Zeitmessung gibt's ja nur hier. Es wäre ein extrem komischer Zufall, wenn irgendwo anders vier Tage auch vier Tage wären. Also es geht ja um die Geschwindigkeit der Rotation der Erde dabei, was vier Tage sind. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber also wenn es bei uns vier Tage sind, kann es ja da alle 1213
Komma Dingsbums XY, was eine ganz komische krumme Zahl ist.
Ja, aber die haben eine andere Einteilung. Es kann ja sein, dass die, also ja, wenn es so ist, aber es ist ja egal, was die für eine Einteilung haben, solange die das regelmäßig senden, tak, 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 kommt es bei uns eben auch wieder regelmäßig an.
Ja, aber diese vier Tage sind nur bei uns, das will ich damit sagen. Bei den anderen ist es eine ganz komische Zahl. Und wie kommt es, dass irgendwo anders was Milliarden Lichtjahre entfernt ist von unserer Erde, von unserem, so, wie kommt es, dass irgendwo anders ein Signal gesendet wird in exakt unserem Rhythmus? Das ist doch das Komische. Und keiner stellt sich diese Frage. Bin ich der Einzige, der sich diese Frage stellt? Was für mich eigentlich halt, entweder, es gibt eigentlich nur, dass es so präzise, wenn es so präzise ist, wie das da dargestellt worden ist, das muss ich auch nochmal nachrecherchieren vielleicht. Aber wenn es so präzise ist, dann kann es nur zwei Gründe haben. Entweder es ist ein Irrtum und das ist hier irgendwo entstanden und das man fälschlicherweise nimmt mal an, das kommt von irgendwo anders her. Oder die müssen wissen, was bei uns vier Tage sind, exakt, um genau diese Frequenz zu senden oder genau in diesem Abstand quasi zu uns was zu schicken, was in unserer Zeitrechnung exakt vier Tage sind. Also was, wie kann das sein, dass das so ein Zufall ist, dass es irgendwo anders bei uns abgeschickt wird und bei uns genau alle 4 Tage kommt? Was sind denn nur bei uns alle 4 Tage?
Na, ich bin gerade kosmisch-mathematisch überfordert. Tatsächlich.
Okay.
Das war immer schon mein Problem, wenn ich dann versuche, sowas zu denken. Ich war in so Matheaufgaben, bin ich dann auch immer verzweifelt und habe dann immer komplett absurde Antworten gegeben, weil ich, aber Moment mal. Ja, ich, also in meinem Kopf ja, war das gerade so, ja, aber ist doch egal, weil bei denen ist halt irgendein Rhythmus. Und ob die das jetzt sekündlich abschicken, also, weißt du, in ihrer, es ist ja auf jeden Fall irgendwie eingeteilt. Deswegen ist es wiederkehrend. Und die Frage ist ja, ist es immer exakt 4 Tage? Also,
genau. Das ist halt die Frage, das habe ich auch gerade gesagt. Also wenn es exakt 4 Tage sind,
also dann 96 ist es ein Rhythmus,
den es nur bei uns gibt.
Und immer am gleichen Ort, oder kommt's halt, weil sonst ist es natürlich, hast du natürlich ein sehr breites Spektrum, weil dann, naja, egal. Weißt du, dann sind es vielleicht nicht 4, ja, wurscht. Es ist, ich werde es also, dir nicht anders erklären können, als es in meinem Kopf ist.
Vielleicht
in meinem
Kopf ist gerade, das ist ein cooles Call to Action. Das ist doch ein krasses Call to Action. Ist da vielleicht ein Astrophysiker oder irgendwas, der uns das erklären kann, warum? Dr.
Steven, der lebt ja nicht mehr.
Steven, scheiße, ja. Vielleicht sendet er das aus dem Jenseits, um uns das zu erklären.
Apropos Call to Action, ich habe nochmal von unserer lieben Medizinerin Sandra was gekriegt.
Ja.
Und zwar ging es ja noch, ich weiß nicht, was wir da noch gefragt haben. Also, ihr macht mich fertig mit euren Arzneimittelinteraktionen. Aber ich freue mich, dass ich eure
Du solltest mal wissen, wie wir uns fertig machen mit dem.
Also, die molekulare Ebene mit den ganzen Leberenzymen erspare ich mir jetzt. Das ist zäh. Fakt ist, Alkohol mit Aspirin oder Ibo erhöht das Risiko für gastrointestinale Blutungen, zum Beispiel Magenblutung. Alkohol mit Paracetamol ist ziemlich lebertoxisch, also nicht so geil. Ja. Aber wie Paracelsus immer sagt, die Dosis macht das Gift. Einmal Paracetamol und Alkohol in der Kombi macht die Leber noch nicht kaputt. Aber mehr eben schon. Also ich glaube, da ging es darum, dass, weil ich gesagt habe, dass die Leber, oder wir beide gesagt haben, eben dann auch wahrscheinlich mehr beschäftigt ist, eben das Medikament abzubauen und deswegen der Alkohol langsamer abgebaut wird.
Ja, das war verkehrt. Ja, das war ja falsch.
Nee, das stimmt dann eigentlich tendenziell okay. Schon, ja.
Ach, okay, bei Paracetamol.
Das geht halt beides auf die Leber auch und deswegen verstärkt es die toxische Wirkung quasi, also erhöht die Gefahr und anscheinend soweit, dass wenn man es übertreibt, es zu Magenblutung führen kann.
Okay, ja. Ja, also hört nicht auf mich, das ist eine ganz schlechte Idee.
auf mich bitte erst recht
nicht. Aspirin-Komplex zu nehmen und dazu zu saufen, das ist, mach das nicht. Ich mach selber auch nicht mehr, es war nicht.
Ich bin ja diese Woche, stimmt, wie war denn deine Woche eigentlich sonst? Das ist unsere eigene
gut. Ich hatte ja schon ein bisschen, ich habe dich auch noch gar nicht gefragt. Ich habe ja schon ein bisschen erzählt von meinen Stand-Ups. Vorgestern war ich in Regensburg, Panda-Party in Regensburg, mal wieder in Gatsby. War trotz Karneval richtig voll und richtig gut. Ich habe Karneval oder Fasching, wie man bei uns sagt, ne? Ich habe immer ein bisschen Angst, in diesem Zeitraum aufzulegen, weil halt so viele Faschingsveranstaltungen sind, die eben das Niveau einer Party extrem nach unten schrauben.
Aber das Gute ist ja wahrscheinlich, dass dann erst recht da kommen halt die Leute in, die eben dann explizit keinen Bock auf diese Partymucke haben. Also gerade in Bayern ist ja Karneval, also du weißt, wir haben einen Unterschied. Meine
gespalten.
In Köln ist ja dann extra so, die haben ja dann wenigstens ihre Karnevalsmusik, aber in München, in Bayern ist es ja wirklich nur noch Ballermann, weil wir haben ja keine richtige Faschingsmusik. Also da laufen so die paar Hits aus Köln, aber sonst ist ja so Mickey Krause und 96.3 Hitmix dann angesagt. Und das finde ich ja richtig schlimm. Also die kölsche Musik mag ich ja aus Gründen, aber das ist...
Entschuldigung. Ich habe gerade aufgestoßen, es tut mir leid. Hat
auch nicht keiner gehört. Abstoßen, ich habe sogar
das vom Mikro gehört. Vom Mikro weggetan. Okay. Ich muss den ekligen Geschmack von meinem Innereien nochmal runterspülen. Details, da freut sich der Jan.
Ja, stimmt.
Obwohl, nur bei Essen, gell? Essen, das macht er nicht, beim Essen. Essen und Trinken auch, ja, okay. Dann müssen wir nächstes Mal vorwarnen. Jetzt kurz alle, die das nicht mögen, weghören.
Ich habe Susan Höcke getroffen übrigens. Liebe Grüße, falls ihr es auch hört. Unsere,
die ist zurück aus dem Urlaub.
Ja, die ist zurück aus dem Urlaub und wir waren zusammen auf einer Party. Eine Berlinale Afterparty.
Ja, das war bestimmt ekstatisch.
Ja, ist ja meistens irgendwie, es ist ja immer so, Berlinale sind irgendwie alle durch, weil du du wirst so durchgequatscht, du musst sehr viel Smalltalk führen und das versuche ich ja immer zu vermeiden, aber das gibt dann immer so, wenn du dann irgendwie Kollegen triffst, auch welche, die du wirklich eigentlich, mit denen du dich auch gut verstehst, privat so, aber man hat immer diesen Berlinale Blick, also die reden dann mit dir.
Klar.
Und parallel schauen die aber über deine Schulter, ob halt gerade jemand Wichtiges lang geht.
Zum Socializen.
Ja, genau. Und wir hatten am Freitag Agenturempfang. Da waren halt so ein paar Schauspielagenturen, unter anderem meine, haben sich zusammengetan. Und da werden halt dann so Caster eingeladen und Produzenten und Regisseure. Und eben die Agentinnen sind da natürlich und die Klienten, also die Schauspieler. Und da kriegst halt, jeder kriegt so ein Namensschild. Und es waren, also weiß ich nicht, es waren bestimmt 800 Leute oder so. Theater des Westens und die sind farblich halt, also die Schauspieler hatten alle gelbe Namensschilder, wo dann die Agentur, also Name und die Agentur drunter. Die Agenten hatten rote Schilder und alle
anderen. Wie so eine Single-Party.
Pass auf, und das war genau wie so eine Single-Party. Und alle anderen hatten weiße Schilder. Und ich habe es geliebt, weil die Leute halt, die gehen auf dich zu, dann grinsen die, also grüßen so, grinsen kurz und dann kommt immer der Blick auf das Schild und wenn die dann andere Schauspielkollegen gelb gesehen haben, dann war immer so wieder normale Haltung angenommen und geradeaus weitergegangen. Und ich habe da eine Casterin kennengelernt, sehr nett, Stephanie Meile hier aus Berlin, die kannte ich noch nicht, super nette Frau und habe das halt erzählt und ich habe dann gemeint, so, ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das für euch ist, also für diese Entscheider, Caster, Producer und Regisseure auf so Veranstaltungen, weil jeder Schauspieler will ja dann der Lustigste sein und bla. Und dann hat sie gemeint, weißt du was, können wir mal Schilder tauschen? Ich will es einfach mal ausprobieren. Ja, und ich habe dann das weiße Schild angezogen mit ihrem Namen drauf, aber scheißegal. Und sie ist einfach stehen geblieben mit meinem. Und auf einmal bist du das schönste Mädchen am Ball, am Ballabend, weil ey, das ist so krass gewesen. Also die mich nicht kannten. Da kommt immer der Blick und dann sind die viel freundlicher und trosten die auf einmal zu und hallo. Und dann gucken die und dann haben natürlich die meisten gesehen, okay, Stefanie, da kann was nicht stimmen und haben es gecheckt. Aber es ist echt faszinierend, wie du, wir sind eine Monkey-Business.
Ja. Ja, das ist schon krass. Also das ist auch so, das ist.
Sag mal ganz kurz, hast du dein Telefon irgendwo in der Nähe von deinem Rechner liegen? Weil ich habe die ganze Zeit so ein dieses.
Ich habe tatsächlich gerade vorhin vor ein paar Minuten hingelegt.
Jetzt ist weg. Ich muss die ganze Zeit auch so schreien, weil ich das immer über immer noch. Jetzt ist wieder da über Stimmen muss. Ja.
Echt, das kann es aber nicht sein. Das muss deins sein, weil es habe ich weit genug.
Ja, meins ist ganz weit weg.
Okay, verrückt. Also sehr viel weiter geht fast nicht.
Okay, aber es macht die ganze Zeit. Ist ein bisschen anstrengend.
Shit. Ich weiß nicht, wie ist das? Vielleicht.
Naja. Muss man durch.
Ich steck mal kurz den Strom ab, vielleicht hilft
das. Jetzt ist weg.
Ah, krass.
Das musst du mir mal als Tonmensch erklären. Das habe ich nie verstanden, warum das so ist.
Also ich kann dir zum Beispiel ein
Antwort. Das ist angenehm gerade, Alter.
Also ich kann jetzt zum Beispiel, was ich dir erzählen kann, es gibt zum Beispiel Licht und Ton hat immer auf Veranstaltungen verschiedene Stromkreise. Und zum Beispiel liegt daran, es gibt diese Dimmer, die dafür verantwortlich sind, dass Lampen hell und dunkel leuchten. Seit LED gibt es das Problem eigentlich quasi nicht mehr. Es gibt natürlich auch nach wie vor Lampen, die über einen Dimmer laufen, aber LED-Lampen haben das nicht, weil die werden nicht gedimmt über die Stromspannung. Also normale Dimmer funktioniert so, die machen einfach halt weniger Strom, dann wird das Licht dunkler, mehr Strom wird heller. So, und das ist halt mit großen Spulen wird das halt quasi gemacht und das hat halt Einfluss auf den Stromkreis direkt. Ja,
also gut,
dadurch werden dann Impulse gesendet, die über dem Stromkreis dann so ein Brummen erzeugen können und wenn es Ton und Licht auf demselben Ding drauf ist, dann überträgt sich das quasi auf den Ton, weil es alles das sind ja auch eine Spannungsschwankungen. Also das einfach ist, natürlich können wir eine Abhandlung machen, das jetzt mir ganz simpel erklärt.
Das reicht das mir. Ist. Besser als die astrophysischen Töne aus dem Weltall.
Ja. Also einfach. Ja, aber das finde ich auch so was, da bin ich glaube ich auch einfach nicht gut, da werde ich auch nie gut sein in diesem Socializing Game so, weil ich bin so jemand, der wenn er irgendwie ich kam da manchmal nicht aus meiner Haut raus. Ich bin so ein sehr direkter Mensch oftmals und ein sehr ehrlicher Mensch und auch mit Kritik und so gehe ich halt, wenn ich irgendwas kacke finde, dann sage ich das halt direkt. Ich würde mir aber auch wünschen, dass das alle anderen zu mir tun. Das tun aber nicht alle, weil die meisten immer so Angst haben, so Berührungsängste und
dass sie einfach den Kopf stoßen, ne?
So. Ja, genau. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht so. Wenn das irgendwas ist, sagt es. Ich weiß ja dann für mich, ob ich das annehme, ob das stimmt, ob das Quatsch ist oder ob das berechtigt ist. Und wenn es berechtigt ist, dann sage ich, oh ja, stimmt, sorry, hast du recht, cool. Oder gut was dazugelernt oder oder was auch immer. Wenn es unberechtigt ist, dann kann ich auch erklären, warum. Und das so funktioniert halt Kommunikation, ja, dann das eben Vorurteilen vorbeugen, indem man darüber redet. Und dieses quasi immer diplomatisch ausdrücken und niemand zu nahe treten zu wollen, das finde ich das ganz anstrengend für mich. Weil das oftmals, wenn ich immer sage, das ist aber Kacke. Ja. Und viele Leute sind dann auch eingeschnappt, die können dann damit nicht umgehen. Das ist dann so.
Es ist ja auch aber da natürlich so, weil du Diplomatie sagst, ist ein Unterschied, ob diplomatisch oder sich einfach rauswinden, weil auch da macht der Ton die Musik. Also wenn du jemanden kritisieren willst, sollte man natürlich schon auch versuchen, eben empathisch zu bleiben, weil nicht jeder, wie du sagst, lieber direkt in die Fresse, so das war scheiße, sondern da muss man halt manchmal so ein bisschen, weil man eben noch erreichen will, dass der andere auch dann zuhört, um zu erfahren, was jetzt nicht gepasst hat. Und das ist ähnlich wie halt die Fresse oder du bist ein Nazi, dann ist halt oft die Schranke direkt unten bei dem Empfänger.
Ja, natürlich. Also es gibt einen Unterschied zwischen beleidigen und direkt sein. Also ein Nazi ist ja gleich wieder eine Einordnung, ist ja gleich wieder ein Vorurteil.
Ja, genau. Also deswegen ist Diplomatie eigentlich gerade wichtig. Also Diplomatie nicht im Sinne von nichts sagen, sondern eben gerade diplomatisch das Versuchen.
Ja. Aber das ist zum Beispiel so ein, wo ich unsicher bin, was quasi zum Beispiel in der Erziehung, auch wenn man zu fürsorglich, immer zu mit Samthandschuhen erzogen worden ist und immer alles diplomatisch, dann ist manchmal, tut man sich manchmal schwerer mit einem direkteren Ton.
Ja.
Ein direkterer Ton. Ich finde einen direkten Ton gut und durch die Blume gesagt, unnötig für mich immer. Also es ist immer so, wenn ich merke, jemand versucht mir durch die Blume irgendwas zu sagen, will ich am liebsten sagen, hey Digga, sag einfach geradeaus so. Einfach, warum so unnötig kompliziert so? Ich kann damit umgehen, ich kann das handeln. Und finde es schade, dass das halt wirklich manchmal so eine schwierige Sache ist. So, dass so Sachen, so die halt so sind, wie sie sind, so direkt anzusprechen. Weißt du, so eine Wahrheit ist halt eine Wahrheit oder sie ist ein Irrtum. So, das ist ein Irrtum, auch ein Irrtum. Und das ist auch okay. Weißt du, also, aber das findet man nur raus, indem man es halt auch irgendwie konkret sagt. So. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich habe mich jetzt kacke behandelt gefühlt von dir, so. Dann hat der andere zu sagen, ach so, wieso? Ich habe das so und so gemeint. Ach so, hast du, ja, wunderbar.
Ja, passt ja.
Das, so kann man das einfach geradeaus sagen, so. Und nicht so, hör mal zu, ich verstehe ja, dass du vielleicht gerade irgendwie einen schlechten Tag hast und so. Aber du musst auch verstehen, dass ich, und das so, wir haben eine Viertelstunde geredet, ist einfach so, hey, sorry, du warst gerade ein bisschen arschig zu mir. So, sag das doch, okay, alles klar, wunderbar, sorry, passt, erledigt. So ist manchmal für mich das.
Ja, das ist halt, also.
So Socializing-Veranstaltungen, da bin ich manchmal viel zu direkt und viel zu ehrlich, weil ich genau sowas spüre, wenn dann irgendwie auch quasi so jemand extrem nett ist, weil er halt was möchte oder so. Und das dann immer so unangenehm finde und dann so, sag einfach so, cool, alles gut.
Weißt ja du, gut, ich meine, also ich bin ja tatsächlich auch kein guter Socializer, auch wenn man das nicht denken will, weil ich irgendwie gut mit Menschen kann, aber ich mag eben genau das nicht, also wenn mir jemanden vorstellt und sagt, das ist der Unterhaltungschef von Sat.1, das ist der Produzent, dann bin ich eher, dann werde ich ruhig, dann will ich mich eher entfernen, weil ich gar nicht den Eindruck vermitteln will, so, ich will dem jetzt nicht in den Arsch kriechen, ich will mit den Menschen reden tatsächlich, klingt jetzt wahnsinnig pathetisch, aber so gehe ich halt auch auf der Berlinale irgendwie oder auch Filmfest, ich quatsch gerne und ich bin der letzte Mensch, der erste Mensch, der gerne mit allen irgendwie cool ist und gerne quatscht und lustig ist und bla, aber sobald diese Position so geklärt werden und man sich dann auf einmal in diesen Tanz begeben muss, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Weil ich will mich auch gar nicht, also ich beneide die null, diese ganzen Menschen, Caster und so, wie. Und ich sehe ja meine Kolleginnen und Kollegen auch, die dann wirklich unangenehm die lachen dann alle wahnsinnig affektiert, haben tolle Projekte, sind auf einmal laut, interessieren sich gar nicht für irgendwen anders, drängen sich so ans Buffet nach vor, also im Sinne von das Buffet ist der Caster jetzt oder die Casterin, deswegen war das so nie meine Veranstaltung. Das war immer so ein ganz schlimm. Und jetzt ist die erste Berlinale, wo ich, weil ich die letzten zwei Jahre nicht war, wo ich habe so ein bisschen so eine Scheiß-drauf-Haltung entwickelt, generell der Schauspielwelt gegenüber. Nicht, dass ich drauf scheiß, aber dieser Druck ist nicht mehr so da wie früher. Weißt du, weil ich jetzt einfach mit der Comedy wunderbar lebe und das ist mein Zeug und da mache ich, was ich will. Und jetzt, wenn jetzt irgendwie ich eine Casting-Anfrage kriege zum Beispiel für einen Film. Also letzten Sommer hatte ich ein Casting für von einer lieben Casterin, Stefanie Pohlmann. Die hat mich für eine große Rolle vorgeschlagen, am Hauptcast 20 Drehtage für einen ZDF-Film. Und früher wäre ich da drei Tage lang mit trockenem Mund da gesessen, hätte mir einen wahnsinnigen Stress gemacht. Und wie wollen die jetzt, dass ich da bin? Und dann spielst du auch anders, weil du willst dann gefallen. Ja. Und jetzt war es aber so, dass ich mir dachte, boah, pff, eigentlich cool, aber eigentlich ist der August mein einziger freier Monat, so, ich gehe mal hin und schauen wir mal, ob es klappt. Und wenn nicht, ist es mir tatsächlich Wurst gerade, weil ich ganz froh eigentlich war, mal frei zu haben. Und so war ich beim Casting. Ich kam das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben tatsächlich wirklich als Simon zum Casting. Hab die Rolle so gestaltet, wie ich wollte, war zu der Regisseurin und zu der schon feststehenden Hauptdarstellerin ganz normal und die haben es total geliebt. Ich habe die Rolle dann trotzdem nicht gekriegt, weil die Rolle halt auch geschrieben war für einen 1-2 Meter großen blonden Typen. Ich glaube, das Blond war nicht das Problem, aber das sollte halt so einer sein, der optisch ein Anpacker ist. So, weil es ging darum, dass irgendwie Frauen sich selber eine Kita bauen aus Mangel an Kita-Plätzen und der einzige Mann, alleinerziehender Vater, der dabei ist, ist halt so einer, wo man denkt, so, boah, der baut das Ding alleine und ist aber total der Tollpatsch und Anti-Handwerker. Und wenn ich halt da hinkomme, denkt man gleich, okay, Alter, der kann nicht mal irgendwie ein Papier abschneiden. Und deswegen sollte es aber einer sein. Deswegen habe ich die Rolle nicht gekriegt. Also das war die Begründung. Aber das war so cool. Und so bin ich jetzt auch bei der Berlinale.
Ja, das
so.
Ist ja auch meistens so bei so Castings, oder? Dass es ja viel mehr darum geht, auch ob der Typ jetzt passt oder nicht. So.
Ja, ja.
Und dass man auch so, dass so eine Ablehnung nicht als persönliche Ablehnung empfinden darf und muss, sondern einfach halt, ja, das ist halt, die Rolle sucht halt jemanden, der so und so das und das halt irgendwie verkörpert und das passt halt manchmal oder passt halt auch nicht. So.
Ja, aber das ist natürlich immer das
auch erzwingen oder beeinflussen kann.
Bittere Los der Schauspieler oder darstellenden Künstler, dass man es irgendwie doch immer auf sich dann bezieht. Also das ist ja das Frustrierende dann. Wenn du Castings verlierst, in Anführungszeichen, denkst du eben nicht so logisch im Normalfall. Und wenn es dann zwei, drei hintereinander, dann denkst du, scheiße jetzt. Entweder man sagt, scheiße, ich bin scheiße, oder man findet halt dann andere Sachen, worüber man sich aufregen kann. Ja, nur weil der bekannt ist, nur weil der bla bla bla, ja, der kennt doch den Regisseur. Aber du hast recht, meistens ist es einfach so, dass es halt dann von der Konstellation vielleicht auch mit dem Spielpartner oder der Spielpartnerin nicht passt.
Wirklich passt, ja.
Also,
ja, aber jetzt, wir hatten ja heute fast einen Gast, Gule Euler, den hätte ich da gerne mehr gefragt.
Ja, tatsächlich.
Weil es auch ein interessantes Thema ist. Aber schaffen wir bestimmt irgendwann, weil er sich auch so ein paar Fragen an ihn, wie so sein Alltag ist. Wäre auch ganz cool.
Und Gule ist auch, weil Gule, haben wir ja schon mal gesagt, ist für mich wirklich einer der besten Schauspieler Deutschlands, wirklich, weil der alles bedienen kann. Und ich meine, das ist einer meiner besten Freunde, das ist mein Trauzeuge. Und es ist immer schwierig, Freunde beim Spielen zu beobachten. So, gerade beim Schauspiel, weil man kennt die und das fällt manchmal echt schwer, dann eben nur die Rolle zu sehen und nicht den Kumpel und den nicht zu, oder die Freundin und nicht zu bewerten. Und der Gule, dem glaube ich alles, was der spielt, dem habe ich sogar beim Sturm, der war mal kurz beim Sturm der Liebe und selbst da war der so, boah, Alter, ich glaube gerade, dass du traurig bist und was weiß ich. Ja. Und der hat auch, ist auch ein ewiger Zweifler, obwohl ich mir um den noch nie und jetzt erst recht nicht mehr Sorgen gemacht habe, dass die Karriere von ihm läuft. Aber der hat auch im Januar, Anfang Januar, haben wir telefoniert und der war echt kurz verzweifelt, weil halt gerade nichts irgendwie so in der Pipeline war und man immer die Angst hat als Schauspieler, so, man wird überholt, so, man ist nicht mehr gefragt. Ist ja auch immer so eine Timing-Sache oft. Und das war vor 3 Wochen und jetzt haben wir uns halt vorgestern hier getroffen, irgendwie waren noch was essen zusammen und ja, das ist halt, the tables have turned, so der hat halt, also ich will jetzt nicht, aber das Jahr ist für den eigentlich so, ist gesaved, ja, ist also.
Ja, klar. Jetzt nimmst du alles vorweg, ich hätte ihn das alles gerne selber gefragt, aber können wir nochmal
wiederholen. Ja, vielleicht, schade, der muss leider oder zu Recht auf die Kinder aufpassen, weil heute die liebe Luzi mal irgendwie raus war, weil der Gule war jetzt 2 Tage am Stück, Donnerstag, Freitag waren wir eben unterwegs und gestern haben wir beide ausgesetzt.
Ausgesetzt?
Ja, man muss auch mal so eine Pause machen. Also vom
du hast eh gerade voll viel so.
Ja,
ich wollte dich auch mal fragen, so bei dir, wenn es so voll ist, dass das dann auch irgendwann einfach sehr anstrengend wird. Also das ist ja wie beim Auflegen wahrscheinlich auch. Das macht zwar nicht Spaß, aber wenn es dann sehr voll ist.
Ja, wobei bei mir das Gute ist, dass es schon abwechselnd ist, weil ich halt dann synchron habe und jetzt ist eben Berlinale mal wieder ganz was anderes und dann ist halt Auftreten, dann ist Fernsehen. Aber als erstens will ich halt möglichst viel zu Hause sein. Und danke auch nochmal an Lisa, die hat mich fast genötigt, dass ich zur Berlinale fahre und mal wieder hier teilnehme. Und weil es natürlich auch mal mit schlechtem Gewissen verbunden ist, wenn ich jetzt wieder irgendwie 4 Tage weg bin. Ja. Und jetzt war einfach tatsächlich die Anstrengung von der Berlinale halt, weil es wird schon viel gefeiert und es wird viel trotzdem gesmalltalkt. Und da ist schon mal ganz schön, wenn man mal einen Tag ein bisschen durchatmen kann. Und ich habe gestern einfach nur, ich war im Swimmingpool in der Sauna, hab mich spazieren lassen und dann abends
bist du über die Fußball. Bist du die Lüftungsanlage
reingeklappt? Ich habe mich im Handtuchwagen versteckt.
Apropos, das kommt ja, das ist ja von Salim Samutu, den wir letztens angesprochen haben.
Samutu.
Im Podcast. Samutu, Entschuldigung. Dass er ja in einer Folge, vorletzte Folge, glaube ich, oder so war das, für alle, die es nicht gehört haben, auf einem Kreuzfahrtschiff über die Lüftungsanlage in den Wellnessbereich eingebrochen ist. Ja. Mega gut. Den habe ich übrigens danach nochmal getroffen und habe ihm gesagt, wir haben dich übrigens im Podcast erwähnt so und zwei Tage später habe ich ihn auf dem Open Mic getroffen und er hat gemeint, mega lustig, hast du es angehört, voll geil, vor allem ist das alles wahr, das stimmt, also es ist nochmal zertifiziert, wahr von ihm, das alles stimmt.
Oh Mann.
Voll gut. Ist auch ein guter Typ. Und den habe ich letztens auch so einen Live-Podcast gesehen. Also der war zu Gast bei anderen, die einen Podcast machen und haben dort gequatscht so. Und da hat er von einem Film erzählt, dann habe ich dann auch gleich den Trailer mir anschauen müssen, weil ich es konnte nicht glauben. Und tatsächlich hat eine Darling letztens auch davon erzählt, von einem Film, so ein Horrorfilm, der heißt The Human Centipede. Mhm. Der menschliche Tausendfüßler. Mhm. Und das ist so ein Horrorfilm, das ist echt eine absurde Story. Und er hat auch gesagt, er wäre gerne bei dem Pitch dabei gewesen. So. Weil die Story geht darum, jemand, der findet das total geil, Menschen aneinander zu ketten und zu einem menschlichen Tausendfüßler zu machen.
Also zusammen zu nähen, oder wie?
Zusammenzunehmen, indem er den Mund an den Arsch von dem vorherigen näht. Es geht also darum, dass der eine was isst, der verdaut das, scheißt das in den nächsten rein, so, der verdaut das, scheißt das in den nächsten rein und so weiter. So entsteht ein menschlicher
Tausendfüßler. Ich frag mich immer, ich hab mich ja. Das schon bei Saw gefragt zum Beispiel oder überhaupt. Das schreibt ja jemand, im Zweifelsfall ja. Eine Familienmutter oder ein Familienvater. So, du bringst die Kleinen ins Bett, ja, liest noch eine Geschichte vor und die Mami geht jetzt noch kurz arbeiten, macht ihr ein Gläschen Rotwein auf und so. Und dann zerteilte er ihre Vagina und aß sie, weiß ich nicht, also wie, da muss ja doch was in dir schlummern, diese Idee muss ja woher kommen.
Aber das ist auf jeden Fall, ich finde das auch so eine absurde Geschichte, dass wenn du den Trailer dazu aufschaust, ist echt krass so. Und es gibt davon nicht nur einen Teil, sondern es gibt drei Teile davon. Und der Salim hat auch so gesagt, so ein geiler Podcast, was, so, wo geht's im zweiten Teil? Ja, da werden einfach noch mehr aneinander gehängt. Der Tausender wird noch länger. Wo geht's im dritten Teil? Dann ist das noch ein längerer Set dabei. So.
Das haben dreimal irgendwelche Produktionsfirmen abgelegt.
Ich habe mir dann, was sie nicht gesagt haben, was ich mir gedacht habe, ich habe eine mega Idee für den vierten Teil. Die machen einen Kreis. Das ist eine Perpetuum Cotile.
Da haben wir schon Folgennamen. Endlich mal in der Folge. Ja, genau. Perpetuum Cotile. Genau.
Ah, ich fand es wieder absolut lustig. Das ist so ein schöner Quatsch. Ja, wir haben, apropos, wir sind schon wieder bei einer Stunde 10 Minuten angelangt.
Wir sind schon am Ende.
Wir haben mal wieder keine einzige, aber ist ja ein gutes Zeichen, keine einzige Rubrik gemacht.
Das ist schön.
Prinzipiell finde ich es ja gut. Die Angst, dass uns irgendwann mal die Themen ausgehen könnten, besteht halt einfach auch nicht. Um immer mal anzugeben, andere brauchen Rubriken, um so eine Stunde zu füllen. Wir sind
Narren.
Wir reden einfach über sich gegenseitig in den Mund koten, wenn uns nichts mehr einfällt.
Man kann immer noch auf Vorhäute und Co. zurückgreifen. Das hat schon der gute alte Winston Churchill gesagt.
Übertrieben gut. Ja, voll geil. War super Folge, fand ich.
Ja, war mal wieder ein bisschen deep-talkiger.
Ja, ich merke voll wirklich, es klingt so albern, aber eigentlich klingt das total logisch. Wenn ich am Vortag nicht feiern war, also keinen Kater habe, ausgeschlafen, fällt es mir einfach auch leichter zu reden.
Faszinierend. Du bist eine Ausnahme.
Ich erkenne einen Kausalzusammenhang. Da sollte eine wissenschaftliche Untersuchung
durchführen. Stimmt, es könnte sein, dass es heute der erste Podcast war, wo wir beide am Abend vorher nicht getrunken haben. Weil sonst war es immer nur einer von uns beiden, oder?
Nee, ja? Das stimmt nicht. Wir haben schon ein paar gehabt. Ich würde nochmal recherchieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten schon einige, wo wir beide nüchtern waren. Wir haben auch schon mal unter der Woche auch schon mal aufgenommen und so. Der erste zum Beispiel, das beste Beispiel. Der erste,
da war ich aber in Berlin, da habe ich aber auch getrunken.
Achso, scheiße.
Du vielleicht nicht getrunken.
Okay, ich spreche nur für mich. Ich bin davon ausgegangen, dass ich immer der mit dem Kater bin.
Ja, das stimmt auch meistens, weil ich selten Kater habe zum Glück. Ja. Das ist meine Spezialfähigkeit.
Katerlos.
Katerlos durch die Nacht. Hä? Ja. So hieß doch mal eine Folge von uns.
Ja, aber die haben wir nicht wir den Namen, sondern habe ich, das war die erste Folge, die wir an Sony geschickt haben. Und da habe ich vergessen, einen Folgennamen mitzuschicken.
Ach stimmt, das habe ich den aber geschickt. Ich habe den zwei Vorschläge geschickt. Okay. Die erste war cool. Profi-Alkohol, irgendwie sowas. Und dann haben die gemeint, das ist jetzt ein bisschen viel. Wir wollen den Alkohol nicht zu hoch leben lassen. Und dann habe ich eben Katerlust durch die Nacht. Stimmt, das war die erste, wo wir beide keinen Kater hatten.
Ja, stimmt, genau.
Korrekt. Also du nicht.
Ja. Du hast nur nicht zugegeben.
Ja, erster Vorschlag war Berufstrinker im Urlaub.
Ah, okay. Ja.
Weil da habe ich Alkoholpause gemacht und du auch da eine Woche gerade.
Ja.
So, schaffen wir das auch.
So nämlich. Erledigt, Thema abgehakt. Fakten geschaffen. Für gut, ich fand es auf jeden Fall geile Folge, mega nice. Hat Spaß gemacht, Simon. Lass dir gut gehen auf der Berlinale.
Ja, noch heute letzter Tag. Nee, morgen geht's nach Hause. Jetzt aber auch.
Morgen geht's nach Hause, sehr gut. Grüße an Golo, falls du ihn nochmal siehst, wahrscheinlich.
Ja. Den sehe ich später noch, ja, tatsächlich.
Sehr nice. Und auch Susan Höcke, die unser aufziehbarer Duracell-Häschen, was auch immer, es widerspricht sich aufziehbar an Duracell, aber egal.
Stimmt.
Aber sie ist ja wirklich so Duracell, sie ist ja wirklich voll Energie, immer so zack, 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 100 km/h.
Ja, das stimmt. Aber gute km/h, sag mal gute km/h.
Sehr gut, gute km/h, ja, angenehme Reisegeschwindigkeit. Grüße alle und lass dir gut gehen. Jetzt bin ich gespannt, wie du aus dem Menschen scheißen sich gegenseitig in den Mund noch ein erotisches Schlusswort findest.
Das ist natürlich was, wo ich wenig Erotik finden kann. Auch die Vorhäute vom Anfang, weiß ich nicht. So die Vorhaut
an, soll ich noch ein Bild draufbeinen kurz?
Nein, die Vorhaut an sich macht ja nicht viel her als erotisches Symbol. Also ohne Anhang, weil so eine Vorhaut, die einfach nur rumliegt, wer darauf irgendwie
könnte sie als
masturbiert,
gut getrocknet und gedörrt als Cockring hernehmen vielleicht.
Der hat auf jeden Fall andere Probleme. Aber da der Freeze mir reinquatscht, würde ich sagen, ich sag einfach, ich gehe jetzt noch ein bisschen in Berlin feiern und ihr macht am besten, was ihr wollt und bitte, egal, es soll jeder machen, was er will, aber lasst den Code, wo er hingehört. Tschüss.
Auf der Côte d'Azur. Hier.
Yes, ja. Tschüssi.
And now, gambling terms. Snake eyes. Rolling ones with a pair of dice. Double down. Doubling the original bet for one more card. Bad beat. When your strong hand gets beat. Illegal gambling can put you at risk. Protect our communities. Play legit and gamble only where it's legal. Learn more now at playlegitco.com. A message from the Colorado Division of Gaming. Gambling problem? Call or text 1-800-GAMBLER.